herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts der Bundesfachstelle Linke Militanz. Die Bundesfachstelle wird gefördert im Rahmen von Demokratie Leben, ein Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit unserer heutigen Podcast-Folge widmen wir uns erneut dem 1. Mai. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit dem Blick der Polizei auf den 1. Mai. Ich freue mich, für diese Folge einen Polizisten befragen zu dürfen und somit einen direkten Einblick zu bekommen. Hallo Herr Berger und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für unseren Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
In der letzten Podcast-Folge haben wir den 1. Mai aus der Sicht der DGB thematisiert. Heute soll der Schwerpunkt, wie gesagt, anders gesetzt werden. Grundsätzlich sind die Demonstrationen am 1. Mai friedlich und dienen den Menschen dazu, ihre politischen Forderungen Ausdruck verleihen zu können. Leider ist es aber nicht durchgehend der Fall und es kommt auch am 1. Mai zu Protesten, die eskalieren. Wenn es zu Eskalationen kommt, dann muss die Polizei eingreifen. Und genau heute können wir über diese Situation mit einem erfahrenen Polizisten reden. Bevor ich aber die Fragen zum 1. Mai stellen möchte, würde ich gerne mit einer einführenden Frage starten, ähnlich wie beim letzten Mal. Nämlich, wie sieht eigentlich der normale Alltag eines Polizeiführers der Bereitschaftspolizei aus?
Ja, das ist unterschiedlich. Ich sage mal, wir haben eine Führungsstruktur vor Corona, während Corona und jetzt langsam wieder nach Corona. Die letzten zwei Jahre haben uns hauptsächlich Demonstrationen begleitet, so aus dem groben Bereich Querdenker-Szene, sage ich mal. Wir haben sehr, sehr viele Dinge nach der Corona-Verordnung durchsetzen müssen. Und diese großen Massenveranstaltungen sind eigentlich ausgeblieben. Sprich, Themenfeld Fußball, Spiele hat es in der Form nicht mehr gegeben, waren also zuschauerfrei. Demonstrationen waren wesentlich kleiner. Und so dass wir eigentlich jetzt langsam wieder merken, dass es wieder mehr wird. Fußballspiele werden wieder mehr. Mein ganz normaler Alltag sieht so aus, dass ich, wenn ich einen Einsatz leite, eine Hundertschaft führe. Und man kann es sich so vorstellen, überall da, wo man eine Menge Polizei braucht, wird eigentlich eine Hundertschaft eingesetzt. Das beginnt bei einer simplen Walddurchsuchung nach einer vermissten Person. Und das endet bei Durchsuchungseinsätzen mehrerer Objekte gleichzeitig, wo man morgens um 6 irgendwelche Türen aufmacht und Durchsuchungsbeschlüsse von Gerichten vollstreckt. Also die gesamte Bandbreite, immer dann, wenn man viel Polizei braucht, ist man halt mit im Rennen.
Gibt es da denn große Unterschiede in der Vorbereitung zwischen einer Demonstration, die politisch motiviert ist, und beispielsweise einem Fußballspiel?
Nein, kann ich nicht sagen. Also wir legen großen Wert darauf, dass unsere Einsatzkräfte die Lage kennen, dass sie die Durchführungspläne kennen und genau wissen, was abläuft. Dafür haben wir lange Vorlaufzeiten, eigentlich relativ lange Vorlaufzeiten, bevor wir überhaupt erstmal rausfahren, werden die Kräfte eingewiesen. Und für uns ist es eigentlich völlig egal, ob wir zu einer Demo fahren oder eben zu einem Fußballspiel. Wir haben immer eine polizeiliche Lage, die muss bekannt sein. Und wir haben halt ein bestimmtes taktisches Grundkonzept, das wir fahren wollen. Und auch das muss bekannt sein. Und das vermitteln wir auch zu Beginn eines jeden Einsatzes.
Okay, das führt quasi perfekt rüber zum 1. Mai. Das ist ja eine politische Veranstaltung. Ja. Und da ist die erste Frage auch sehr intuitiv. Welche Bedeutung hat eigentlich der 1. Mai für die Polizei?
Also für uns hat der tatsächlich auch nach meiner Wahrnehmung ja eigentlich gar keine spezielle Bedeutung. Für einen Gewerkschafter sicherlich anders als für einen Polizisten, wobei das manchmal sich auch überschneidet. Aber die Wertigkeit des 1. Mai von der politischen Wahrnehmung her, glaube ich, hat dann doch schon, oder ist nicht mehr so, wie es eigentlich historisch mal war. Also die letzten 1. Mai-Demonstrationen, wenn ich das letzte Jahr denke in Hannover, war es mehr Rechts- und Querdenker, die dort auf die Straße gingen. Da ging es gar nicht weniger um Arbeit oder um die Arbeitsbedingungen, ne, was eigentlich ja historisch gesehen vom 1. Mai erwartet wird. Für uns hat es keine besondere Bedeutung, weil es ist eine Versammlungslage, die wir da haben. Und da wir nach dem Verfassungsgerichtsurteil vom Brockdorf themenneutral sein müssen, Themenneutralität hat Verfassungsrang, kann es uns eigentlich relativ egal sein, wofür oder wogegen jemand demonstriert.
Das heißt, im Endeffekt ist der 1. Mai wie jede Demo.
Ja, man muss es tatsächlich so sagen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt eine historische Schulung machen, unsere Einsatzkräfte. Wir haben alle Abitur, die haben alle studiert. Wir gehen davon aus, dass die Grundhistorie eigentlich bekannt ist zum 1. Mai. Wie gesagt, wir weisen die Kräfte ein in die Lage, die wir dort haben. Und es hat immer dann eine spezielle Bedeutung, wenn wir nicht in Niedersachsen eingesetzt sind, wenn wir zum Beispiel, wie ich es auch schon oft hatte, in Berlin sind. Aber dann ist es weniger der 1. Mai politisch, sondern vielmehr die Rahmenbedingungen, die in Berlin andere sind als bei uns in Niedersachsen.
Ja, der Unterschied zwischen den Bundesländern, den würde ich später noch thematisieren, aber jetzt haben Sie es ja gerade schon gesagt, dass in Niedersachsen alle Polizistinnen Abitur und studiert haben.
Genau.
Gibt es da einen besonderen Schwerpunkt im Studium auf den 1. Mai oder politische Proteste?
Nein, politische Proteste ja, sicherlich. Speziell auf den 1. Mai bezogen, meiner Kenntnis nach nicht. Weil politische Protestkultur ist ja wesentlich weiter als nur der 1. Mai. Also es gibt das schon, natürlich, keine Frage, aber nicht so spezialisiert auf den 1. Mai.
Dann gehen wir zurück nochmal zu dem auch schon angesprochenen, nämlich die Unterschiede zwischen Berlin und Niedersachsen. Und wenn man jetzt sich die Bundesländer einmal anschaut, also Berlin als der Ort von Demonstrationen historisch gesehen und in den Medien zum 1. Mai und Niedersachsen als der Ort, in dem wir uns jetzt befinden, was für Unterschiede gibt es und kann man die irgendwie genauer erklären, warum es da Unterschiede gibt?
Also genau erklären, denke ich mal, da müsste man jetzt Psychologe, Soziologe sein, um die Wohnkultur vielleicht zu analysieren, wer wie wo wohnt. Berlin hat einfach die Historie, sage ich mal noch, seit dem Drei-Mächte-Status, dass viele Menschen dorthin gezogen sind, die sich damals ja letztendlich hier keiner Musterung stellen wollten. Also Wehrdienstverweigerer klassischer Art. So ist das eigentlich so grob so die historische Begründung dafür, wie man immer wieder liest, warum es eine linke Szene in Berlin gibt. Ist aber schon lange, lange her. Mittlerweile hat sich das alles sehr, sehr weit gewandelt. Ich sag mal, die Szenen sind einfach andere. In Niedersachsen haben wir keine so eine geballte linke Szene. Gibt es zwar überall, gar keine Frage, aber wir haben keine geballte, gewaltorientierte linke Szene, wie es unter anderem hier in Berlin ist. Wo ganze Wohnviertel auch mit hochgradig besetzten Häusern dort sind, wo man also nicht reinfährt, auch als Einheit nicht reinfährt, ohne dass es abgesprochen ist. So solche, sage ich mal, in Häkchen polizeifreien Zonen gibt es in Niedersachsen in der Form gar nicht.
Und wie ist das mit dem Blick in die Geschichte zurück? Also auch in Niedersachsen gab es ja durchaus starke linke Szenen. Wie hat sich das verwandelt? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Göttingen, Hannover als doch Städte mit einer geschichtlichen, starken Linken sehen, wie war das da und wie ist das heute? Also wie kann man die Veränderung quasi erklären für Leute, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben?
Also faktisch erklären mit zwei Sätzen kann ich das Ganze auch nicht, weil wie gesagt, ich bin auch in keiner Forschungsagentur hier in irgendeiner Form angestellt. Also ich forsche nicht jetzt hier in dem Bereich. Ich kann nur für mich subjektiv wahrnehmen, auch jetzt bedingt durch die Corona-Zeit, dass wir mit klassischen linken Szenen, sage ich mal, relativ wenig zu tun hatten. Eigentlich fast gar nicht. Das mag an Corona liegen, es mag an einer Veränderung liegen. Wie sich die Szenen jetzt wirklich verändern, kann ich gar nicht sagen, weil wir haben sie noch nicht wieder gesehen auf der Straße. Also nach meinem Empfinden, beruflichen Empfinden, war die Hochzeit so um die 89, 90 hier in Göttingen, wo wir auch regelmäßig mit Steinen beworfen worden. Das habe ich hier in Göttingen schon ewig nicht mehr erlebt. Bin ich auch sehr froh drüber, weil Gewalt will wirklich keiner. Und diese Gewalttätigkeit, die, glaube ich, haben wir in dieser Form, in dieser exzessiven Form hier nicht mehr gehabt seit dieser Zeit.
Wenn wir jetzt Berlin beispielsweise mit Hamburg oder anderen Bundesländern vergleichen, sind da die Unterschiede genauso stark wie zwischen Niedersachsen und Berlin oder gibt es da auch nochmal andere Dimensionen?
Also in Hamburg und wie auch in Berlin, wie auch in Leipzig sind halt eben so diese Hochburgen einer gewaltorientierten Szene. Das haben wir in Niedersachsen, wie gesagt, in der strukturellen Form eigentlich gar nicht. Wie gesagt, ich bin ja auch sehr froh drüber. Natürlich sind das andere Einsätze, die wir dort fahren. Aber da ich ja auch nicht täglich eingesetzt bin, nicht immer nur temporär, fällt es mir natürlich schwer, das abschließend zu bewerten. Da bin ich auch angewiesen auf Medien, auf Berichte, die ich selber lese. Also aus dem eigenen Erleben kann ich das gar nicht darstellen, weil ich immer nur, wie gesagt, für einen Tag mal da bin, vielleicht mal für zwei, also immer nur temporär dort bin und eine Szene sehe, die ich eigentlich gar nicht kenne, weil ich eben nicht ständig dort bin.
Ja, mich würde interessieren, wenn jetzt der Anruf kommt, Sie müssen nach Berlin fahren zum 1. Mal. Oder man kann ja auch mal, also von Berlin weg, Leipzig, Hamburg, genau, sind ja diese großen Städte, wenn wir noch auf die linke Szene gucken in Deutschland. Wie ist da die Vorbereitung? Also bekommen Sie dann wie so ein Papier von den KollegInnen in den Städten und die bereiten einen vor? Oder liegt die gesamte Vorbereitung bei Ihnen, weil Sie der Anführer sind dieser Gruppe?
Ja, genau. Nein, es ist also so, dass wir verteilt werden vom Innenministerium, wenn wir denn über sind und nicht in so einem eigenen Land gebraucht werden. Davon ausgehen, wir würden in einem dieser Hotspots eingesetzt werden. Sind wir in einem anderen Land mit anderen Gesetzen, mit anderen Vorgesetzten, mit anderen Unterstellungsverhältnissen. Jedes Land, was so einen Einsatz plant oder jede Stadt, schreibt ja eine Gefährdungsanalyse für sich selber. Und die bekommen wir dann auch per E-Mail. Und aufgrund dieser Gefährdungsanalyse bereiten wir uns vor und schauen, was wird erwartet. Weil sind dann die Fachleute vor Ort, die ihre Szene kennen und die sagen, wie hoch ist die Mobilisierung, die auch eine gewisse Intel-Auswertung machen in den sozialen Medien und sagen können, was kommt da grob unter Umständen auf uns zu. Und dementsprechend stellen wir uns eben auch darauf ein, auf einen friedlichen Verlauf, auf einen eventuellen gewalttätigen Verlauf. Und dementsprechend stellen wir uns das ja auch taktisch ein und weisen auch unsere Kräfte ein dementsprechend. Und das Konzept selber, was wir dann fahren, ein taktisches Konzept, was wir dann in dieser Stadt fahren, wo wir auch immer eingesetzt sind, entscheiden nicht wir oder eigentlich nur bedingt wir. Das wird eigentlich dann doch schon eher vorgegeben. Ne? Wo wir uns aufstellen, welche Aufträge wir bekommen, das kriegen wir zugewiesen. Dafür gibt es Einsatzbesprechungen, da können wir uns auch mit einbringen, gar keine Frage. Ja, und wir werden dann entsprechend unserer Fähigkeiten, die wir haben, eben auch dann in den entsprechenden Orten eben auch eingesetzt und setzen eben auch das Konzept, das es vorgegeben ist, eben sie auch entsprechend um.
Das ist die perfekte Überleitung zur nächsten Frage, nämlich, wenn es eine Demonstration gibt, die eskaliert, wie bereitet sich denn dann eigentlich die Gruppe auf so eine eskalierende Situation vor? Also sie werden ja auch ja. nicht jeder Demo da reingehen und denken, oh mein Gott, heute eskaliert es, sondern ja bestimmte Vorkehrungen haben. Wie sieht das aus?
Ja, ich möchte vielleicht anfangen, der Frage mal eins betonen, nochmal in 41 Berufsjahren muss ich wirklich sagen, die allermeisten Demonstrationen, speziell in Niedersachsen, verlaufen friedlich. Das ist auch gut so. Und da haben wir eigentlich nur einen reinen Präventivcharakter. Verwaltungsrecht, Versammlungsrecht wird durchgesetzt, aber das ist eigentlich in den seltensten Fällen wirklich gewalttätig. Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Aber zu Ihrer Frage selber, wie bereiten wir uns darauf vor? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir machen Fortbildung und nicht nur vor solchen Einsätzen, wo, sagen wir mal, 30, 40 Kollegen in Zivil kommen, die einfach dann, sage ich mal, Gewalttäter spielen und Einsatzkräfte eben entsprechend Konzepte, die wir haben, eben versuchen umzusetzen. Das ist eigentlich relativ simpel, vielleicht ist man da ein bisschen enttäuscht, aber das ist von der Praxis her tatsächlich so, man ist so ein bisschen so wie in der Schule. Also man spielt tatsächlich die eine oder eben jetzt hier die andere Seite im Wechsel, um das halt einzutrainieren. Oder wir machen zum Beispiel auch sehr, sehr viele Rollenspiele, gerade mit unseren jungen Kollegen, wir nennen, ich sage es einfach mal simplifiziert, Rollenspiele, wo Kollegen auch verbal aggressiv angegangen werden und sich dann einfach auch mit ihrer erlernten Fähigkeit aus dem Studium einfach dann auch umsetzen und durchsetzen müssen. Das ist nicht ganz so einfach, gerade wenn ich so an den Querdenkerbereich denke, die dann doch ja, auf eine hochgradig aggressive Art und Weise unseren Kollegen entgegengetreten sind, sich dann da zu wehren als junger Polizist oder als junge Polizistin. Aber gleichwohl, das trainieren wir natürlich oder versuchen, so weit wie möglich zu trainieren.
Und wenn diese Vorbereitungen sind, kommen dann zum Beispiel SozialwissenschaftlerInnen oder HistorikerInnen dazu und erläutern nochmal etwas, weil es gibt ja auch bei der Landespolizei Niedersachsen auf jeden Fall den sozialwissenschaftlichen Dienst. Und
genau.
Da könnte ich mir die Verbindung auch noch vorstellen.
Also in der Vorbereitung meistens nicht, weil wir die Zeit dafür gar nicht haben. Also diese Anlässe werden recht kurzfristig zugewiesen. Man hat also jetzt nicht wochenlang Zeit, sich auf den Einsatz vorzubereiten, weil man gar nicht weiß, ob man überhaupt fährt oder nicht. Es könnte ja sein, das sage ich mal, wenn ich jetzt zum Beispiel an den G7 denke, der in Elmau wieder stattfinden wird, da kann ich noch gar nicht sagen, ob wir da hinfahren oder nicht. Das ist abhängig von den Lagen, die wir selbst im Land haben. Und dann wird erst relativ kurzfristig entschieden, wir fahren dahin. Und dann läuft natürlich die Vorbereitung auf Hochtouren. Aber da passt der sozialwissenschaftliche Dienst nicht mehr rein. Wir haben es sehr häufig so, dass wenn wir nach Einsätzen belastende Momente hatten, das kann sehr individuell sein, gar nicht mal für die gesamte Einheit, das können auch nur punktuell eine Gruppe sein oder ein, zwei Kollegen, dass wir dort den Kontakt haben und auch 24/7 anrufen können und dort auch betreut werden, tatsächlich, ja.
Gibt es Veränderungen bei den Demonstrationen, die, also auf dem Jahrzehnteblick quasi gesehen, da Sie ja auch schon mehr Erfahrung haben, gibt es Veränderungen, die durch die Polizei beeinflusst wurden bei den Demonstrationen?
Ja, glaube ich schon. Also wenn ich so an meine Berufsanfänge denke, damals noch im mittleren Dienst, da war Polizei nicht so geschult wie heute. Also gerade so, auch so psychologisch oder auch wenn man Verhalten von Menschenmengen analysiert, das gab es früher überhaupt gar nicht. Hat man irgendwo gestanden mit seinem Schutzschild, ist irgendwann nach vorne gegangen oder hat sich bewerfen lassen und ist einfach stehen geblieben. Heute gibt es eine ganz, ganz andere Strategie. Man ist heute sehr wohl von Anfang an schon bei der Planung einer Demonstration bemüht, mit dem jeweiligen Personen auch in Kontakt zu treten. Also sprich, Kooperationsgebot ist da ein wichtiges Thema. Auch wir, die wir dann Demonstrationen aktiv auf der Straße begleiten, weniger in der Planungsphase mit dabei sind, aber dann aktiv auf der Straße, sind immer bemüht zu kommunizieren. Das heißt, wir werden immer bei jedem Kooperationsgespräch mit dabei sein. Wir werden unsere Strategie, soweit möglich ist, mit denjenigen, die dort eine Versammlung leiten, besprechen. Und sind eigentlich auch bis auf Einsatzkraftebene, sage ich mal, darauf eingestellt, mit den Polizei gegenüber zu sprechen. Kommunikation ist das Stichwort. Das gab es früher weniger tatsächlich. Also heute ist jeder geschult, auch vor einer Maßnahme, wenn es nicht eine 1-zu-1-Maßnahme ist, die sofort umgesetzt werden muss, wenn es eine Maßnahme ist, die Zeit hat, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, das versuchen zu erklären und dann umzusetzen. Das klappt nicht immer, keine Frage. Wir haben auch noch ein Gegenüber, das auch mitspielen muss. Aber gleichwohl, sage ich mal, sind wir von einer reinen taktischen Verhaltenspolizei zu einer Kommunikationspolizei gereift. Das würde ich mal so formulieren wollen.
Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort für einen Podcast, wenn es um Kommunikation geht. Aber was mich noch interessiert ist, 1. Mai, Kommunikation, wie ist das denn, wenn Vermummte bei so einer 1. Mai-Demo oder generell bei Demonstrationen, also 1. Mai, wie gesagt, in Niedersachsen ja vor allem friedlich und das soll ja auch so bleiben, aber wie ist das für die Polizei, um mal so eine Gefühlsperspektive auch noch reinzubringen, weil das kann man sich, denke ich, nicht vorstellen als normaler Bürger, normale Bürgerin, wie das ist, wenn auf einmal jemand auf mich zukommt, vermummt und dann, ja, man merkt, dass da Gewaltbereitschaft dahinter ist. Wie ist das Gefühl für Polizistin, für einen Polizist?
Also generell, wenn es um die Vermummung geht und das Hinzutreten, vielleicht noch dazu ein bisschen verhaltensaggressiv in irgendeiner Form, in einer größeren Menschenmenge, vielleicht auch überlegen unseren Kräften gegenüber, dann ist es natürlich ein Gefühl erstmal von Angst, von Bedrohung. Wir sind ja auch nur Menschen, zwar in der Uniform, aber wir eben auch nur Menschen und natürlich haben wir genauso ein Angstverhalten wie andere auch. Gleichwohl muss man sagen, Vermummung ist tatsächlich Ländersache, die Regelung von Vermummung bei Versammlung, weil die Versammlungsgesetze Ländersache sind. Und von daher haben wir ganz unterschiedliche Regelungen. In Niedersachsen war das bisher sehr liberal gehalten, was Vermummung betrifft. Nicht jede Vermummung führt automatisch zum Einschreiten. Das muss dann doch schon abgestuft gesehen werden. Aber tendenziell, das war ja der Sinn der Frage, wie fühlt man sich, wenn so ein Block auf einen zukommt? Ja, nicht gut. Also man fühlt sich nicht wohl dabei. Auch wir wollen überhaupt keine Gewalt ausüben. Das ist überhaupt nicht unser Ziel. Und auch die jungen Leute, die vor uns stehen, unsere jungen Kollegen und Kolleginnen sind alle, ja, so um die Mitte 20. Das macht schon auch was mit denen, gar keine Frage.
Und ja, in Göttingen oder halt in Niedersachsen ist es jetzt ja vor allem friedlich geworden. Wie ist dann der Nachbereitungsprozess? Also geht man jetzt mal von dem Fall aus, dass es dann wirklich zur Gewalteskalation kommt, wird danach auf jeden Fall dann ein Gespräch geführt darüber, wie das abgelaufen ist und was auch hätte anders laufen können?
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich aus zweierlei Hinsicht wichtig. Zum einen natürlich der soziale Aspekt, gar keine Frage, dass man über die Dinge sprechen muss, die da passiert sind, auch innerhalb der Einheit, ja. Auf der anderen Seite aber auch der taktische und der, ja, sage ich mal, der strafrechtliche Prozess. Das heißt, wir müssen zum Beispiel, wenn wir Videobilder haben, von uns erstellt, von anderen Medien erstellt, also wenn wir sie dann haben, mit den Kräften, die dort in dieser Situation waren, eingesetzt waren, uns anschauen, drüber sprechen. Wer hat was gesehen? Wer hat wo was wahrgenommen? Was ist auf dem Bildausschnitt vielleicht nicht drauf, was trotzdem stattgefunden hat? Und all das führt dazu, dass man einen Nachbereitungsprozess hat, wo sich jeder damit einbringen muss, verbal, und das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, aus dem einen Grund natürlich sozial, gar keine Frage, aus den sozialen Aspekten, aber auch natürlich im Bereich auch Strafverfolgung, ordnungswidrige Verfolgung, taktische Einstellung der Einheit, haben wir Fehler gemacht, liegen wir überall richtig, das machen wir bei solchen, nach solchen Einsätzen tatsächlich schon, ja. Und dann kann es auch sein, wenn es gewalttätig war, dass eben auch dann der sozialwissenschaftliche Dienst eingebunden wird, aber fairerweise muss man sagen, das ist eher selten, weil wir eben auch selten mit solchen Szenen zu tun haben.
Das ist ja eigentlich auch eine erfreuliche Nachricht, dass Gewalt die Ausnahme ist in Deutschland und dass wir hier Protest haben bzw. Demonstrationen haben, die ohne Gewalt vonstatten gehen. Nun sind wir am Ende unserer zweiten Folge des Podcasts zum Thema 1. Mai. Wir haben heute aber auch die Chance genutzt und über andere Themen abseits des 1. Mai gesprochen und meiner Meinung nach so Einblicke erhalten, die sonst nicht thematisiert werden in den Medien.
Ja, das ist tatsächlich so. Mir würde auch nochmal wichtig sein, zu erwähnen, dass die Polizei nicht immer themenneutraler Garant der Versammlungsfreiheit ist. Natürlich hat jede Richtung, die irgendwo auf die Straße geht, sei es jetzt zum Thema 1. Mai, sei es jetzt der DGB, wo es ja tendenziell historisch eh nie Probleme gibt für die Polizei. Das ist mehr oder weniger Sicherungsproblem, Verkehrslenkung, Leitung, Sicherung, aber auch, sage ich mal, wenn es um Gruppen geht, die dann doch ein anderes Weltbild haben. Stichwort Querdenker, Linke, Rechte, wie auch immer. Die Polizei ist nicht dafür da, um zu bewerten, wofür oder wogegen man demonstriert. Das ist verfassungsrechtlich untersagt und daran halten wir uns auch ganz, ganz strikt. Das macht es uns auch leicht, weil wofür, wogegen jemand demonstriert, ist so lange uns egal, solange es nicht gegen strafrechtliche Ordnungsnormen verstößt. Sagen wir zum Beispiel Leugnung Holocaust, das ist ein Klassiker. Dann ist es die Meinung eben nicht mehr egal. Aber ansonsten, wenn sich die Meinung im Rahmen unserer Verfassung bewegt, darf uns das überhaupt nicht interessieren. Und das ist immer so ein Gedankenfehler, den viele Leute uns gegenüber treten. Sie müssen doch auch für eine Verkehrswende sein. Sie müssen doch auch für Klimaschutz sein. Sie müssen doch auch für. Ja, mag ja sein, aber in dem Moment, wo ich da die Uniform anhabe, bin ich für Versammlungsfreiheit. Und das Thema kann mich, wenn ich geduscht habe, wieder interessieren, aber nicht dort vorne auf der Straße. Das verkennen viele Menschen. Ich glaube, es ist auch sehr gut so, dass wir eine themenneutrale Polizei haben. Denn wo kämen wir hin, wenn die Polizei nach Gesinnung, sage ich mal, wenn ich das Wort mal so benutzen darf, einschreiten würde? Das hatten wir vor dem Bestand unseres Staates und ich glaube, das brauchen wir nicht.
Ich glaube, so einem passenden Schlusswort kann man gar nicht mehr viel hinzufügen. Daher möchte ich mich nun bei Ihnen bedanken, Herr Berger, für Ihre Zeit und dass Sie uns diese Einblicke gegeben haben aus der Sicht der Polizei bzw. aus der Sicht Hunderterschaften der Polizei. Ich denke, es gab viele spannende Punkte, auch jenseits des Themas des 1. Mai, die aber einfach oftmals vergessen werden und nicht thematisiert werden. Ich hoffe, es hat Ihnen, liebe Zuhörerinnen, auch gefallen und sollten Sie Fragen oder Kritiken haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an kontakt@linke-militanz.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Gespräch stellte keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen allein die AutorInnen die Verantwortung.